Der Reformator Martin Luther soll einmal gesagt haben, er würde sich mit der fünften Bitte des Unser Vaters schlafen legen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und mit der sechsten Bitte würde er am nächsten Tag aufstehen und lasst uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns vor dem Bösen. Das ist doch eine ganz gute Bitte für den Start in den Tag. Denn Versuchungen können uns jeden Tag begegnen. Wikipedia hat auch eine Definition von Versuchung. Sie definiert Versuchung so: Eine Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, doch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht und oder verboten ist. Gute Definition, finde ich. Versuchung ist also nicht explizit ein christliches Thema. Jeder Mann und jede Frau ist Versuchungen ausgesetzt. Ein Angestellter zum Beispiel ist der Versuchung ausgesetzt, dass er Eigentum seiner Firma für private Zwecke verwendet. Als ich im Warenhaus El Mori arbeitete, einmal als Schlumpf und dann als Verkäufer später, habe ich mich sozusagen gesteigert, wurde ich befördert. Ich konnte da als Schlumpf, war ich dann, damals waren meine Kinder unglaublich stolz auf mich. Ich verteilte den Kindern Schokolade und dann mit so einer Polaroid-Kamera wurden sie fotografiert mit dem Schlumpf zusammen. Aber ich bin dann aufgestiegen zum Verkäufer, habe so einen Teil für mein Studium dann amortisiert. Als ich das Warenhaus El Mori verließ, gab es einen Mitarbeiterausgang. Und bei diesem Mitarbeiterausgang standen Sicherheitsleute, die Stichproben machten. Was wollten sie wissen? Sie wollten schauen, ob jemand der Versuchung erlegen ist, einen Artikel mit nach Hause zu nehmen und ihn nicht zu bezahlen. Also alle Menschen sind Versuchungen ausgesetzt und ich glaube, wer das bis jetzt noch nicht realisiert hat, der hat das mindestens in den vergangenen Jahren realisiert, wie viele auch Top-Leute, die unglaublich große Gehälter beziehen, immer noch der Versuchung erliegen, noch mehr Geld aus der Firma zu ziehen und zwar unrechtsmäßig. So ist dieses Thema eigentlich wirklich ein Thema, das jeden angeht, ob er Christ ist oder nicht. So leben wir Menschen im Spannungsfeld zwischen dem, was erlaubt ist und dem, was reizvoll wäre, aber nicht erlaubt ist. Im Hebräer wird die Versuchung verglichen mit der Sünde, die uns leicht umstrickt. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Das geht so schnell, so leichtfüßig. Die Versuchung kann uns eben zur Sünde verleiten. Und natürlich war sich auch Paulus der Gefahr und der Kraft der Versuchung bewusst. Er schreibt den Korinthern ganz offen: Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Damit gesteht Paulus, dieser große Apostel, ein, dass er Versuchungen ausgesetzt ist, gegen die er ankämpfen will, weil es ihm wichtig ist. Unser geistlicher Zustand, heißt das mit anderen Worten, unser geistlicher Zustand kann nie so fortgeschritten sein, dass wir sagen könnten, Versuchungen berühren mich gar nicht mehr. Ich bin geistlich so reif, dass Versuchungen mir nichts anhaben können. Die lassen mich alle kalt. Niemand kann das sagen. Denn Paulus warnt, wer also meint, er stehe fest, Und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Versuchungen gehören zu unseren ständigen Herausforderungen. Und deshalb ist diese sechste Bitte unser Vater so enorm wichtig. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Und wir werden heute zuerst das Wesen der Versuchung genauer anschauen und dann sehen, wie wir den Versuchungen entgegentreten können. Das Wesen der Versuchung. Zuerst müssen wir wissen, wie Versuchung funktioniert, wie das Wesen der Versuchung ist. Und dann kann uns das helfen, Versuchung besser zu verstehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Versuchung immer etwas ist, das mir gefallen würde. Versuchung ist immer etwas, was mir gefallen würde. Eigentlich würde ich das irgendwie gern tun. Jean-Paul Belmondo charakterisierte die Versuchung mit einem einfachen Bild. Er sagt, Versuchung ist ein Parfüm, das man so lange riecht, bis man die Flasche haben will. Finde ich ein schönes Bild. Ein Parfüm, das man so lange riecht, bis man die Flasche haben will. Etwas, das ich nicht reizvoll finde, wird mich nie, aber wirklich nie in Versuchung bringen. Wenn mir jemand ein Knoblauchbrot anbietet, dann kann er das mit der größten Liebe tun, die er hat. Und ich werde ihm freundlich einfach sagen, nein, danke. Und ich werde nicht eine Sekunde verschwenden mit dem Gedanken, ob ich jetzt etwas verpasst hätte in meinem Leben. Keine Reue. Kein Zweifel. Niemand kann mich mit einem Knoblauchbrot in Versuchung bringen. Aber wenn mir jemand feine Nüsse anbietet, dann sieht die Sache etwas anders aus. Dann muss ich überlegen, will ich jetzt, ja, die sind schon fein, die reizen mich. Und die reizen mich so, dass ich manchmal sogar eine schlechte Nacht in Kauf nehme. Ich esse Nüsse und weiß, vielleicht habe ich eine schlechte Nacht. Und wenn ich die schlechte Nacht habe, denke ich, wie blöd warst du, dass du so viele Nüsse gegessen hast. Das ist eine Versuchung für mich. Aber etwas, das ich nicht gern habe, übt keinen Reiz auf mich aus. Eine Versuchung ist für uns immer reizvoll. Wir würden das eigentlich gern tun. Die Versuchung verspricht mehr Freude, mehr Erfolg, mehr Glück, mehr Abenteuer, mehr Wohlstand, mehr. Etwas, das ich eben jetzt nicht habe. Oder noch nicht. Und schon der Teufel bot Jesus alle Reiche der Welt an, damit er vor ihm niederfalle und ihn anbete. Und Jesus widerstand natürlich dieser Versuchung. Und für uns gilt, je verlockender und anstrebenswerter ein Angebot scheint, desto größer wird die Versuchung für uns, nachzugeben. Wenn ich die Steuererklärung ausfülle und gewisse Einkünfte nicht angebe, gefällt mir das, weil ich dadurch weniger Steuern zahlen muss, weil ich nachher mehr in meinem Portemonnaie habe. Und viele Versuchungen begegnen uns auch im sexuellen Bereich. Warum? Weil es reizvoll ist und reizvoll scheint, weil es mir gefallen könnte, weil es mich vielleicht glücklicher macht. Weil es vielleicht Abenteuer in mein Leben bringt. In den Sprüchen steht, die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen. Heute könnte man noch die Bilder dazu nehmen, die uns präsentiert werden. Menschen geben diesen Versuchungen nach, weil diese Erfahrung Freude, Glück und Abenteuer verspricht. Die Versuchung kann sehr hartnäckig sein. Giovanni Guareschi, kenne den sonst nicht, aber hat etwas Schlaues gesagt. Manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. Das zeigt das Spannungsfeld, in dem wir manchmal stecken. Wir wollen es nicht, wir wissen, es ist nicht richtig und doch heimlich möchten wir es gern. Wir schwanken zwischen, ich will nicht, schöne, Schön und spannend wäre es schon. Das ist das Spannungsfeld. Und wir wissen manchmal, es ist nicht in Ordnung oder es ist nicht gut für uns, aber es reizt uns. Und da sagen wir, es ist schlimm. Dabei finden wir es, wir finden es vielleicht schlimm, aber wir würden es trotzdem gern tun. Die Versuchung zu verstehen heißt, dass ich ehrlich auch werde mit mir selber und sage, das ist nicht nur schlimm und grusig. Ich würde es eigentlich gern tun, aber ich will es nicht tun. Weil ich weiß, dass es nicht gut ist, dass es nicht in Ordnung ist, dass Gott nicht gefällt, wie auch immer. Aber wir können besser mit Versuchungen, dort wo wir das wie verleugnen, was uns reizt, holt uns der Reiz vielleicht durch die Hintertüre rein. Wenn wir ehrlich sind und sagen, jawohl, das reizt mich eigentlich, aber ich will diesem Reiz nicht nachgeben, weil ich eine andere Lebensphilosophie habe, andere Werte. Ich will anders leben, ich will das nicht tun. Wir schwanken in diesem Spannungsfeld. Und wenn wir der Versuchung folgen, reden wir uns dann manchmal ein, andere würden das auch machen, was ja auch stimmt. Und andere würden Schlimmeres machen. Auch da werdet ihr jemanden finden. Und nachher könnte man Gott ja um Vergebung bitten. Das ist dann noch die christliche Variante der Versuchung, einigermaßen nachzugeben. Auch Eva folgte dem, was ihr reizvoll und vielversprechend schien. Sie hörte auf das Versprechen der Schlange und verdrängte, was Gott gesagt hatte. Eva sah den Baum an. Wohlbemerkt, es gab ganz viele Bäume mit wunderbaren Früchten, die gut schmeckten im Park. Und, Entschuldigung, die gut schmeckten in diesem Park. Aber sie sah jetzt diesen Baum an, weil mit dieser Frucht hat ihre Schlange etwas versprochen. Und seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Eva gefiel es, von dieser Frucht zu essen, denn der Teufel versprach ihr, dass sie danach wie Gott sein würde. Sie wird etwas mehr bekommen, als sie jetzt schon hat. Und natürlich waren auch die Jünger großen Versuchungen ausgesetzt, als Petrus Jesus folgte, nachdem sie ihn festgenommen hatte, konnte er der Versuchung nicht standhalten. Dreimal leugnete er, Jesus überhaupt zu kennen. Warum tat er das? Er tat es, weil er Angst hatte und weil es ihm gefallen hatte, in Ruhe gelassen zu werden. Und warum sagen wir manchmal nichts über unseren Glauben an Jesus, obwohl wir wissen, wir sollten jetzt etwas sagen, weil jetzt eine gute Gelegenheit ist, weil es uns gefällt, wenn die Leute uns nicht als Spinner anschauen und weil es bequemer ist, unerkannt zu bleiben. Ich könnte hier mit verschiedenen Beispielen weiterfahren. Wichtig ist, dass wir das Wesen der Versuchung verstehen, dass Versuchung etwas Reizvolles ist. Was wir zutiefst verabscheuen, wird uns nicht versuchen. Und jede Sünde, die wir schlussendlich tun, hat eine Versuchung, die begonnen hat und uns gereizt hat. Im Herzen wissen wir meistens, dass das, was uns so reizvoll scheint, nicht richtig ist. Doch manchmal suchen wir Gründe, mit denen wir unser falsches Verhalten rechtfertigen können. Manchmal finden wir sogar eine Erklärung, die Gottes Führung in Anspruch nimmt. Gott hat mir die Liebe geweckt zu einem anderen Partner. Ich muss doch der Liebe folgen. Dabei vergisst man, dass man schon einen Partner hat. Jakobus beschreibt die Versuchung mit eigenen Worten. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und dann geschieht nach Jakobus Folgendes. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, ein schönes Bild, schwanger gegangen mit so einem reizvollen Angebot, wenn das so geschwängert wurde und dann wird es geboren und bringt die Sünde zur Welt. Bewahre uns vor Versuchungen, beten wir im Unser Vater. Die Versuchung kann uns sehr mächtig erscheinen. Doch wenn wir der Versuchung nachgeben, merken wir, wie diese Sünde unser Leben verändert. Es ist meistens nachher nicht mehr dasselbe wie vorher. Wir verlieren unsere Freiheit und wir haben kein gutes Gewissen mehr. So geht es auch dem Mann, der sich auf diese Frau mit honigsüßen Worten einlässt, was so reizvoll, schön schien, erscheint plötzlich, nachdem man es getan hat, in einem anderen Licht. Am Ende ist diese Frau bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Sie reißt sich mit in den Tod. Ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Also das Reizvolle, plötzlich kehrt sich das um und beißt mich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, die Versuchungen zu durchschauen. Eben nicht einfach so tun, wie es sie nicht gäbe. Es gibt sie. Und dann einfach sagen, ja, eigentlich würde ich jetzt rein, von mir aus würde ich es gern tun, von meinen Gefühlen und so weiter. Wir argumentieren dann sowieso immer mit Gefühlen, wenn wir uns schulden. Gefühle erachten wir in unserer Kultur eh als etwas, das man nicht, dem man ausgeliefert ist. Stimmt zwar nicht, aber es ist halt einfach, wenn man das so definiert. Also stehen wir zu den Gefühlen, ja eigentlich würde mich das reizen, aber dann überlegen wir doch, was hätte das für Folgen? Ein Mann oder eine Frau, die mit dem Gedanken spielt, sich auf eine ausseheliche Affäre einzulassen, muss die Folgen bedenken, die dieses anscheinend reizvolle Abenteuer mit sich bringt. Was würde mein Partner sagen, wenn er davon erfährt und wie wird meine Ehe das überleben und zu welchem Preis? Wie würde sich meine Beziehung zu meinen Kindern verändern, wenn sie das erfahren, was ich jetzt tue? Und die wichtigste Frage, die allerwichtigste Frage für uns Christen ist, wie wird Gott reagieren, wenn ich das tue? Versuchungen können uns manchmal unverhofft und wie magisch anziehen. Es ist wie ein Zauber, der uns gefangen nehmen will. Und dieser Zauber muss gebrochen werden. Und das geschieht, wenn ich mit Gott offen darüber spreche. Wenn ich einen Freund oder einen Seelsorger mit einbeziehe und einfach das einmal ausspreche. Und in den meisten Fällen verliert die Versuchung sofort die Kraft. Denn Versuchung kann am besten dort gedeihen, wo sie schwanger geht in mir und niemand etwas davon weiß. Und ich kann sogar schwanger gehen mit einer Versuchung, kann gegen außen hyperfromm sein, die besten Sprüche machen, sogar gegen das sprechen, was ich schwanger bin. Das ist dann oft ein Kompensationsversuch, dass ich versuche, die Versuchung zu vertreiben, indem ich dagegen rede. Aber solange ich schwanger gehe und das nicht mit jemandem offen anspreche, wird sie früher oder später dazu führen, dass ich das tue, was ich theoretisch nicht will. Übrigens ist Versuchung, wenn man eine Versuchung ausgesetzt ist, das ist keine Sünde. Die Sünde beginnt da, wo ich der Versuchung erliege. Wir sehen, wie wichtig der Hilferuf in unser Vater ist. Einerseits ruft uns diese Bitte in Erinnerung, dass wir Versuchungen begegnen können. Und wir sagen dem Vater, unserem Gott, dass wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Ich bitte Gott ganz bewusst, dass er aktiv dafür sorgt, dass die Versuchungen mein Leben nicht beherrschen dürfen, nicht zerstören. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, wirklich der tiefen Überzeugung, dass Gott seine Kinder keiner Versuchung ausliefert. Er schaut nicht tatenlos zu. Er schaut nicht, schauen wir jetzt mal, was der Jürgen macht. Da ist es eine große Versuchung. Jetzt schaue ich mal. Ob er reinfällt oder nicht, nein, ich glaube nicht, Gott schaut nicht zu, Gott greift ein und er warnt uns in vielfältiger Weise, bevor wir uns versündigen. Sei es, dass mir mein Gewissen deutlich sagt, dass mein Vorhaben nicht richtig ist. Oder dass Gott mir ein Hindernis in den Weg legt, sodass ich nochmals eine Entscheidung treffen muss, ob ich das jetzt nun wirklich tun will. Oder dass ein Freund von mir irgendetwas sagt, ohne dass er weiß, was in mir vorgeht. Und ich merke genau, das ist nochmal ein Schuss vor den Bug, nochmal eine Warnung von Gott. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott seine Kinder nicht einfach der Versuchung aussetzt und sie hineinrassen lässt. Eines bin ich mir gewiss, kein Christ sündigt ungewarnt. Kein Christ sündigt ungewarnt. Gott lässt niemanden ins Verderben rennen, ohne zu versuchen, ihn zu stoppen. Und ein Beispiel dafür finden wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Gott begegnet Kain, der beschlossen hat, seinen Bruder Abel zu ermorden. Und er warnt ihn. Er sagt, ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsch über sie. Also tu es nicht. Gott warnt Kain. Jetzt hat er Kain in diese Situation gebracht, dass er nochmals entscheiden muss, ob er nun das, was nicht in Ordnung ist, wirklich auch tun will. Und leider hat er es getan. Er hat seinen Bruder kaltblütig ermordet. Nun muss ich aber noch sagen, dass sich unser Leben nicht einzig mit der Abwehr von Versuchungen beschäftigt. Darauf konzentriert, das wäre ja tragisch, wenn wir von morgen bis abends immer fast panisch gegen Versuchungen kämpfen müssten. Wir können nämlich unser Leben so gestalten, dass Versuchungen zum Vornherein keine Chance oder nicht viel Chancen bei uns haben. Und eine Geschichte von Odysseus und Orpheus kann uns das schön aufzeigen. Als Odysseus an der verzauberten Insel vorbeifuhr mit dem Schiff, wo die Sirenen schöne Lieder sangen, betörende Lieder, unwiderstehliche Lieder, hat Odysseus seinen Leuten auf dem Schiff die Ohren verstopft mit Wachs und er hat sich selber am Pfahl, wo das Segel hängt, gebunden. Und dann sind sie so an diese Insel vorbeigefahren und sie haben es geschafft, vorbeizukommen, ohne dass sie vom Klang dieses Gesangs angezogen waren, auf diese Insel gingen und dann dort zugrunde gingen. Also sie haben so quasi diese Versuchung quasi so abgewehrt. Und so blieb der betörende Gesang der Sirenen kraftlos. Orpheus hat es anders gemacht. Orpheus war ein hervorragender Musiker. Und auf der Reise, als er an dieser Insel vorbei fahren musste an dieser gefährlichen Küste, machte er als vorzüglicher Musiker schöne Musik. Eine schönere Musik als diese Seenymphen. Und so vermochte er, diese Mannschaft, diese Schiffsmannschaft, von diesen verführerischen Liedern fernzuhalten. Und sie freuten sich an den Liedern des Orpheus. Und so konnte er ohne die Hilfsmittel des Odysseus zurückzugreifen, die Küste sicher umschiffen und die Sirene mit Verachtung strafen und den Schiffsleuten eine Freude machen. Wir können auf der Welt herumlaufen und nur immer über die Versuchung nachzudenken, und das ist kein Leben. Oder wir können unser Leben so gestalten, dass wir den Versuchungen viel weniger stark ausgesetzt sind. Es ist wie das Prinzip vom kleinen Elefanten, oder? Wenn ich euch jetzt die Aufgabe gebe, bis nächsten Sonntag, oder sagen wir bis morgen, Morgen leicht auch schon. Heute Abend. Eine kleine Aufgabe. Bis heute Abend um 6 Uhr dürft ihr nie an einen kleinen blauen Elefanten denken. Nie. Und damit habe ich euch eine Aufgabe gegeben, an der ihr immer versagen werdet, konsequent, weil jedes Mal, wenn ihr daran denkt, was hat er jetzt heute gesagt, an was ich nicht denken soll? An den blauen Elefanten. Und schon ist er da. Und so ist es mit der Versuchung. Wenn ich mich so gewaltig gegen eine Versuchung stemme, dann ist sie konstant präsent in mir. Ich rufe sie immer wieder ab. Ah, an das darf ich nicht denken. An das darf ich nicht denken. An das. Und dann denke ich immer dran. Das ist keine Methode. Übrigens, die Bibel hat auch so ein Beispiel, das gleiche Konzept wie Odysseus in Bezug auf die sexuelle Versuchung. Er sagt nämlich, freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Das steht in der Bibel. Also wenn du nicht von einer anderen, wenn du bewahrt werden willst vor Versuchungen, vor anderen Frauen, dann freue dich an deiner eigenen Frau und genieße das. Und dann wird die Anfälligkeit, die Versuchungen werden an Stärke verlieren. Und der zweite Teil der Bitte ist, errette uns vor dem Bösen. Die sechste Bitte bitten wir um die Rettung vor dem Bösen. Lass uns nicht in Versuchen geraten, sondern rette uns vor dem Bösen. Mit dem Bösen meint Jesus mit großer Wahrscheinlichkeit Satan, den Widersacher Gottes. Der ist nämlich damit beschäftigt, die Gläubigen vom Weg abzubringen. Da schreibt später Petrus, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel ist ein Lügner. Wie er bei Eva vorging, so macht er es bis heute. Er verspricht die schönsten Dinge, aber nie, aber wirklich nie wird er sein Versprechen einhalten. Wer dem Rat des Teufels folgt, der wird sein Leben über kurz oder lang zerstören. Wir wollen aber auf Gott hören, denn er hält sich an seine Versprechen. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir unter Gottes Schutz stehen. Wir sind darauf angewiesen, dass der Böse uns nicht beeinflussen darf. Und deshalb bitten wir den Vater um die Rettung vor dem Bösen. Und Jakobus zeigt, wie wir dem Einfluss des Bösen entgehen können. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er, der Teufel, von euch ablassen. Und er wird fliehen. Und genau mit dieser sechsten Bitte, unser Vater, beugen wir uns unter Gottes Führung. Wir sagen Gott, dass wir keinerlei Interesse haben, mit diesem Bösen in irgendeiner Form etwas zu tun zu haben. Vater, lass uns nicht in Versuchen geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen, dass die Macht des Bösen uns nicht beherrschen kann. Den Galatern schreibt Paulus, Jesus, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt. Und Johannes sagt es in seinem Brief klipp und klar, gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Und damit hat Jesus ermöglicht, dass diese destruktiven Kräfte, die in unserem Leben wirksam werden können, zerstört werden, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Mit der Versuchung leben wir, solange wir auf dieser Erde sind. Es ist gut, dass wir uns an unseren Vater im Himmel wenden können und wir wissen dürfen, dass er unsere Bitte hört und erhört. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wir wissen, dass unser Vater unsere Bitte erfüllen kann und will. Und das Vaterunser schließt mit einem Bekenntnis, das hier gleich angefügt wird. Und dieses Bekenntnis, das ist in der Überlieferung des Neuen Testamentes nicht sehr stark bezeugt. Und deshalb habt ihr vielleicht gemerkt, dass in den neuen Bibelübersetzungen diesen Abschluss dieses Bekenntnisses gar nicht mehr habt. Das ist gar nicht mehr geschrieben in der Bibel. Aber wir beten ihn, wenn wir das unser Vater beten. Und ich denke, ich möchte deshalb auch diese Predigtreihe trotzdem, auch wenn die Überlieferung nicht so fest ist, dass man das heute noch in der Bibel niederschreibt, finde ich, ist dieses Bekenntnis doch ein schönes Bekenntnis. Ist ja nichts Falsches, wenn wir das beten. Ein schöner Abschluss, weil wir mit diesem Abschluss bezeugen, mit wem wir sprechen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist wie eine Unterschrift. Wir bitten dich, dass alles, was wir hier beten, unser Vater, im Wissen darum, dass dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Wir beten zum lebendigen Gott. Von diesem starken und mächtigen Gott werden wir beschützt. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dieses wunderbare Gebet, das du, Herr Jesus, uns gegeben hast. Ein Gebet, in dem so viel prägnante Gedanken stecken. Wir könnten noch lange darüber sprechen. Und es ist erstaunlich, wie du mit wenigen Worten so viel an Inhalt hineingelegt hast. Das ist ein Kunstwerk, ein Wunderwerk Gottes. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir mit all dem, was uns bewegt, immer vor zu dir kommen können. Dass du die Macht und die Kraft hast, uns zu helfen. Dass du die Kräfte des Bösen zerstört hast, Herr Jesus, am Kreuz. Dass, wenn wir zu dir kommen, diese Macht, die sich uns bemächtigen möchten, gebrochen werden. Wenn wir uns an dich halten. Und du siehst, dass wir in unserer Welt vielen verschiedenen Versuchungen ausgesetzt sind, seien sie materiell, seien sie im sexuellen Bereich, wo auch immer. Aber wir wollen dir treu bleiben und wir wollen nicht zulassen, dass der Widersacher unser Leben zerstört. Dass wir zurückblicken müssen und sagen, wir haben so viel ist kaputt gegangen in meinem Leben, nur deshalb, weil ich mich nicht an den lebendigen Gott gehalten habe. Herr, wir brauchen deinen Schutz und wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.